RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Kurz vor ihrem 23. Geburtstag wurde Mahsa Amini im September vorigen Jahres in Teheran von der Sittenpolizei festgenommen, geschlagen und dabei vermutlich tödlich verletzt. Der Grund: angeblich hatte sie ihr Kopftuch nicht korrekt getragen. Dieses Ereignis war Auslöser einer der größten Protestwellen im Iran seit der Islamischen Revolution 1979. Was ist aus diesen Protesten geworden? Wie sehr haben sie die Macht der Eliten ins Wanken gebracht? Und ist das Land 5 Monate nach Beginn der Unruhen noch das Gleiche wie vorher? Darum soll es gehen heute im RBB 24 Inforadio Forum, zu dem ich Sie gemeinsam mit Amnesty International Deutschland herzlich begrüße im Club Oyun. Mein Name ist Dietmar Ringel und das sind meine Gäste. Clara Bünger ist dabei, rechts- und fluchtpolitische Sprecherin der Linken im Deutschen Bundestag. Katja Müller-Fahlbusch, Expertin für den Nahen Osten und Nordafrika bei Amnesty International Deutschland. Gilda Sahebi, freie Journalistin und Politikwissenschaftlerin mit iranischen Wurzeln. Und Guido Steinberg, Nahostexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Frau Sahebi, ist noch was zu spüren derzeit im Iran von den Protesten?
Ja, der westliche Blick ist ein anderer, vor allem der mediale westliche Blick ist ein anderer. Und wenn man mit Menschen im Iran spricht, dann fragen sie eigentlich recht verwundert. Also ich habe heute tatsächlich die wortwörtliche Nachricht von einer Freundin bekommen, die gefragt hat, wieso glaubt man im Westen, der Protest oder der Widerstand sei vorbei. Es laufen auch noch Straßenproteste. Sie war gestern zum Beispiel im Basar in Teheran unterwegs, wo wieder protestiert wurde. Und gleichzeitig ist der Protest viel breiter und viel vielfältiger geworden. Es ist in der Phase, wo er anders aussieht. Und der Inhalt der Proteste und die Stärke des Widerstands ist aber genauso wie vorher auch.
Wer ist da auf den Straßen zurzeit?
Zurzeit sind es kleine Gruppen. Also das gestern, wo meine Freundin dabei war, das war eine Gruppe nur von Frauen, die durch den Basar gelaufen ist und gerufen hat. Da ging es dann um die hohen Preise und die niedrigen Löhne. Da gibt es in den letzten Wochen viele Streiks und Proteste, die das angehen. Vor allem junge Menschen auch sind auf den Straßen weiterhin.
Frau Müller-Fahlbusch, mit was für Forderungen sind die Menschen unterwegs? Also wir haben das damals zur Kenntnis genommen, da ging es viel um Frauenrechte, aber auch soziale Forderungen bis hin zur ganz radikalen Frage, das Regime muss fallen. Was steht da im Vordergrund?
Es ist im Grunde genommen die Summe aus allem. Und das ist, glaube ich, schon auch das, was die Proteste jetzt ja so besonders macht. Das ist sozusagen alles vereint. Es vereint nicht nur alle gesellschaftlichen Schichten und alle Gruppen, sondern es vereint auch alle Forderungen, die ja auch schon die Proteste der letzten Jahre und Jahrzehnte durchzogen haben. Es sind eben nicht mehr nur, in Anführungsstrichen, sozusagen bürgerliche und politische Proteste. Es sind auch nicht jetzt nur soziale Proteste, sondern es kommt alles zusammen. Es geht um ganz klassische Freiheitsrechte. Es geht um Frauenrechte, es geht um Rechte von Minderheiten, die im Iran oder in der Islamischen Republik Iran seit Jahrzehnten sozusagen unterdrückt werden. Es geht um das Recht auf Wasser, es geht um das Recht auf Nahrung, es geht um das Recht auf eine vernünftige Bezahlung, auf gute Arbeitsbedingungen, auf Meinungsfreiheit, es geht um Pressefreiheit, es geht um die Summe all dessen, es geht um das Recht auf körperliche Unversehrtheit, es geht es ist ein Protest gegen Folter, gegen Verschwinden lassen. Also alles das, was wir eigentlich seit über 40 Jahren sozusagen als Amnesty dokumentiert haben an Menschenrechtsverletzungen, das liegt jetzt auf dem Tisch und darum geht es, um die Summe all dessen.
Frau Bünger, Sie gehören zu denen hier in Deutschland, die eine Patenschaft übernommen haben über einen Menschen im Iran, der oder die im Gefängnis sitzt. Ich weiß jetzt gar nicht, um wen es sich handelt, vielleicht können Sie das mal kurz erläutern.
Ja, also am 12. Dezember habe ich die Patenschaft für Mohamed Gobatlu übernommen. Er ist zweifach verurteilt worden in einem Schauprozess, der nur einen Tag lief, und dort wurde er zum Tode verurteilt. Es wurde überhaupt keine Rechtsstaatlichkeit oder auch überhaupt ein Gehör gewährt. Also er wurde anwaltlich nicht vertreten, sein Anwalt wurde rausgeworfen und dann erfolgte das Todesurteil. Und dagegen habe ich quasi versucht, mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, auch dann entsprechend zu protestieren. Und da besteht auch eine breite Solidarität auch zwischen den Abgeordneten, sich da gegenseitig zu unterstützen. Und dann haben wir ganz unterschiedliche Sachen natürlich gemacht, von Protestbriefen an die Botschaft, wo ich leider, das war eine sehr einseitige Brieffreundschaft, wo wir nie irgendwie eine Rückmeldung erhalten haben, trotz dessen, dass wir darum gebeten haben. aber natürlich auch an die Menschenrechtsbeauftragte der EU und an andere Stellen. Und dann haben wir natürlich sehr viel Social-Media-Arbeit gemacht und dadurch auch Aufmerksamkeit erhöht. Wir waren der Schallverstärker. Das haben wir nicht nur, das habe nicht nur ich in Deutschland gemacht, sondern auch mit anderen Partnern aus anderen EU-Staaten. Und das hat dann zu auch internationaler Aufmerksamkeit geführt, weil bei Mohammed ist nochmal so eine Besonderheit, seine Mutter ist, als er drohte, hingerichtet zu werden, in der Nacht vorher hat sie eine Demonstration vor dem Gefängnis organisiert und hat auf der Straße nochmal erläutert, weil ein sehr wichtiger Aspekt beim Fall von Mohammed Gobadlu ist, dass ihm wird ja vorgeworfen, einen Basici ermordet zu haben, aber er war zum Tatzeitpunkt gar nicht am Tatort. Und das hat die Mutter auch noch mal ganz deutlich vor dem Gefängnis gesagt, hat da protestiert. Und dieses Video wurde dann auch von Angelina Jolie geteilt, was das auch noch mal aufmerksamkeitstechnisch natürlich auf eine ganz andere Stufe gehoben hat. Und ich denke, dass auch dieser Druck natürlich dazu beiträgt, dass es viel schwieriger ist, Menschen im Geheimen, Menschen im Stillen einfach zu ermorden, sondern wir schauen hin. Und wir erhöhen den Druck auf das Regime.
Herr Steinberg, wir haben gehört, die Proteste sind nicht am Ende. Da läuft noch einiges. Aber es stimmt natürlich, die Aufmerksamkeit, die internationale und auch die hier in Deutschland speziell, die hat deutlich nachgelassen. Wie schätzen Sie das ein? Wie viel Druck ist dann noch im Kessel?
Es ist ein ungeheurer Druck im Kessel. Und wir können das daran ablesen, dass das ja kein Einzelereignis ist, mit dem wir es zu tun haben, sondern wir können eine Intensivierung der Proteste beobachten und das seit dem Jahr 2009. Eine Erhöhung der Frequenz der Proteste 2017, 18, 19 und tatsächlich auch eine Erhöhung der Zahlen der Menschen, die auf die Straßen gehen. Und das zeigt dann doch ganz deutlich, dass die Legitimität der Islamischen Republik bei der eigenen Bevölkerung nachlässt, dass die Bereitschaft, auch schlimmste Konsequenzen zu tragen, immer mehr wächst und dass es enger wird für die Islamische Republik. Ich würde trotzdem sagen, nicht eng. Es wird enger, die Basis, die schmilzt so etwas, aber Regime wie das der Islamischen Republik sind offensichtlich in der Lage, das auszuhalten.
Frau Sahebi, Sie haben das auch vorhin geschildert, das sind breite Gruppen, Schichten, die da unterwegs sind, mal mehr, mal weniger. Aber wie sind diese Proteste organisiert? Gibt es da Leute, die das steuern, wo man auch sagen kann, die dem Druck verleihen, die das organisieren? Oder sind das spontane Aktionen, unzufriedene Menschen, die, wenn sie der Meinung sind, jetzt müssen wir raus auf die Straße, dann eben ihre Aktion beginnen?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt jetzt nicht eine Organisationsinstanz, die irgendwie aufruft und dann kommen alle. Clara Bünger hat es gerade beschrieben an dem Abend, das war der 8. Januar, glaube ich, da sind dann sehr, sehr viele Menschen zum Karaj-Gefängnis in Rasht gegangen, wo Mohammed Gobadlu ist. Und es wurde dann auch über Netzwerke, über Chats, über die Menschen sind sehr verbunden inzwischen. Also so wie wir im Ausland inzwischen sehr verbunden sind, also mein iranisches Netzwerk ist explodiert von 3 Leuten auf irgendwie 300, ist es im Iran natürlich auch so. Und im Dezember zum Beispiel für den Generalstreik Anfang Dezember, da waren ganz viele Flugblätter auf den Straßen, zusätzlich zu Verbindungen untereinander. Ein Beispiel für die Organisation, was jetzt gar nicht mit dem Protest an sich zu tun hat, aber nur das zeigt, wie organisiert die Menschen sind, ist, es gibt so Gruppen, wo man sich anmelden kann und man kriegt einen Code und dann kommt man rein und die vermitteln ärztliche Hilfe zum Beispiel. Gerade in der Hochzeit der Proteste war das super wichtig, weil das ja lebensgefährlich war, sowohl für Ärztinnen als auch für Protestierende irgendwie in Krankenhäuser zu gehen und sich da behandeln zu lassen, weil das dann sofort zu Festnahmen geführt hat. Und über diese Chats, die eben über Codes geschützt sind, damit keine Regimeleute irgendwie reinkommen, haben die dann ärztliche Versorgung bekommen oder irgendeine Art von medizinischer Versorgung. Und so ist es jetzt auch. Also es ist dann zum Beispiel zum 40. Todestag der letzten 2 Hingerichteten, Mohammed Mehdi Karami und Syed Mohammed Hosseini, die am 7. Januar hingerichtet wurden. Das war jetzt letzte Woche, glaube ich. Da sind überall im Land wieder Proteste gekommen und natürlich haben sie sich vorher verabredet. Also natürlich gibt es da dann Nachrichten, die ausgetauscht werden.
Ich frage nach dieser Organisation auch deshalb, weil die Wirksamkeit von Protesten hängt ja auch davon ab, wie gut strukturiert das ist. Und in manchen Kommentaren hört man, ja, das sind zwar sehr viele Menschen auf den Straßen, aber es hat zu wenig Struktur, um wirklich den Druck aufzubauen, der dann zu politischen Veränderungen führen könnte, Frau Müller-Fallbusch. Ist da was dran oder ist die Breite gerade die Stärke und die Spontanität?
Also die Breite ist sicherlich die Stärke und die Breite und aber auch die Form der Organisation ist ja nicht zufällig gewählt. Das ist ja ein Ergebnis von der Erfahrung mit vorherigen Protesten. Also wenn wir im Westen sozusagen auf die iranischen Proteste gucken und wir sehen oder haben noch die Bilder im Kopf von 2009 oder von 2019 und denken, vielleicht so müssen Proteste aussehen. Die Iranerinnen und Iraner wissen, dass wenn sie massenhaft auf die Straße gehen, an einem Ort zentriert, dass sie natürlich auch extrem leicht Opfer sind von Gewalt, von Sicherheitskräften, von Basiji, von anderen Milizionären. Also sozusagen, es ist natürlich viel leichter, sozusagen eine große Demonstration niederzuknüppeln, die Leute zu inhaftieren, als von diesen dezentralen Protestformen. Und diese dezentralen Protestformen sind eben genau eine Antwort darauf. Das ist eine Strategie, auch die Sicherheitskräfte, ich sage das immer gerne in Anführungsstrichen, auch wenn man das im Radio nicht sieht, aber die, weil sie ja eigentlich Unsicherheitskräfte sind, aber die zu ermüden, sie zu erschöpfen und sie auszutricksen. Und deswegen muss sich unser Blick auf diese Proteste eben tatsächlich auch ändern.
Ja, aber trotzdem muss ich nochmal nachfragen, Herr Steinberg, wie bewerten Sie das? Also die Frage von Wirksamkeit, wenn Proteste auch mit so einem großen Risiko für die Menschen, die daran teilnehmen, verbunden sind und dann eben doch vielleicht keine Erfolge oder keine größeren Erfolge bringen, dann ist ja irgendwann doch mal die Luft raus. Also wie glauben Sie, wie wirksam sind diese Proteste? Wie schätzen Sie es ein?
Nun, es ist zunächst einmal ein Signal an die Herrscher der Islamischen Republik, dass es für sie problematischer wird, dieses Land in den kommenden Jahren zu kontrollieren. Und das hat einmal etwas damit zu tun, dass diese Proteste eben so groß sind, so allumfassend. Das hat aber auch damit zu tun, dass vor allem in einigen Randgebieten die Proteste ganz besonders stark sind. Also vor allem in Kurdistan, in Belutschistan und auch so ein bisschen in Khuzestan. Also der Gegend, die vor allem von Arabern bewohnt wird. Trotzdem muss man sagen, dass diese dezentralen Organisationsformen dazu führen, dass die Demonstranten keine Alternative anbieten können. Ihre einzige Chance ist es damit, darauf zu warten, dass das Regime auseinanderbricht. Und dafür gibt es überhaupt keine Anzeichen. Das Regime ist stabil. Das Regime heißt also, der gesamte militärisch-geheimdienstliche Komplex ist stabil. Es gibt überhaupt keine Absetzbewegungen. Und damit ist aus meiner Sicht vollkommen klar, dass zumindest für den Moment diese Proteste, selbst wenn sie noch nicht am Ende sein sollten, ins Leere laufen werden. Die Karten werden dann noch einmal neu gemischt, wenn der oberste Führer stirbt. Wenn wir es mit einer neuen Struktur zu tun bekommen, weil die jetzige Struktur ist doch sehr, sehr stark von ihm persönlich geprägt. Aber ob das zu einer Destabilisierung führt, das bezweifle ich auch, ganz einfach deshalb, weil die Gegner der Demonstranten sich natürlich bewusst sind, dass ein Ende ihrer Herrschaft wahrscheinlich auch ein Ende ihrer physischen Existenz bedeuten könnte, dass ihre Familien bedroht sind, dass vielleicht auch das Land in seiner Geschlossenheit bedroht ist. Und das prägt den Konflikt.
Die Frage, die sich ja auch damit verbindet, ist dieses System im Iran, ist das überhaupt reformfähig? Ich muss gestehen, ich beschäftige mich nun nicht jeden Tag mit dem Iran, aber immer wenn ich mir anschaue, wie funktioniert das denn überhaupt, dann schaue ich mir so eine Systematik an und dann sehe ich, da ist der Wächterrat, da ist der geistliche Führer, da gibt es aber auch ein Parlament, da gibt es einen Präsident, da gibt es demokratische Elemente, also es kann gewählt werden, aber dann wird auch wieder schon vorher ausgewählt, wer sich überhaupt stellen darf zur Wahl. Also kann man dieses System reformieren oder muss da ganz was Neues hin, Frau Sahebi?
Ganz was Neues. Ich sehe das auch anders als Guido Steinberg, dass das System stabil ist. Die Kaste der Herrscher besteht auch ganz viel aus Opportunisten, die finanziell profitieren von diesem System, die aber ideologisch gar nicht unbedingt Anhänger dieses Systems sind, sondern einfach eigentlich wissen, dass sie ihr Geld von dort kriegen. Ich habe selber Leute in meiner Familie, die solche Leute sind, die mit der Ideologie gar nichts zu tun haben, aber die halt ihren Gehaltszettel über dieses Regime bekommen. Und das bindet sie an dieses Regime. Und wo aber dann der Knackpunkt ist, dass solche Leute nicht auf ewig mitmachen werden. Und zwar je mehr die Gewalttaten des Regimes bekannt werden. Weil so Leute, die nur davon profitieren und sich gar nicht damit auseinandersetzen, worauf ihr Reichtum und ihr schönes Leben beruht, die sehen das jetzt und die werden damit konfrontiert. Die kennen genauso die Namen der Getöteten wie wir. Die kennen genauso die Bilder von Sada Shirazi, die gerade blutig geschlagen wurde, weil ein junges Mädchen, das ihren Hijab nicht richtig getragen hat. Und die Familien, da ist es gar nicht so so klar und das ist gar nicht so vereint, wie es scheint, sondern da gibt es auch diese Leute kommen immer mehr in Berührung mit Widerstand und mit Abseitsbewegungen. Und das stimmt, das Regime kann nur stürzen, wenn es von innen stürzt. Das ist der Punkt. Es kann nur durch Risse und Abseitsbewegungen stürzen. Ein Regime, das aber mindestens, würde ich sagen, 80% der Menschen gegen sich hat, wird sich nicht auf Dauer halten können. Und wenn man mit Menschen im Iran redet, die sind alle überzeugt, dass dieses Regime stürzen wird. Ich habe nicht in eine Person gesprochen, die einen Zweifel hat, dass dieses Regime nicht stürzen wird. Und diese Überzeugung und diese Entschiedenheit und diese Entschlossenheit und auch, wie Gitte Stammer gerade gesagt hat, dass die Leute auch einen hohen Preis dafür zahlen, der wird dazu führen, das wird alles dazu führen, dass sie fallen. Wie lange es dauert, kann niemand sagen, aber das wird kommen.
Frau Bünger, die iranische Führung macht ja den Westen, viele Staaten dieser Welt dafür verantwortlich, sich dort einzumischen und zu sagen, das ist vor allem Druck von außen und auch die Proteste sind organisiert. Nun sind sie ja selber, ich sag mal, sie mischen sich ein, sie übernehmen da eine Patenschaft, sie sagen, wir müssen Druck machen auf den Iran. Andererseits hören wir gerade, stürzen muss das System eigentlich im Inneren. Also wie passt das zusammen?
Ja, ich glaube, das Argument, was dann immer gebracht wird, ist, dass es von außen gesteuert wird. Und da würde ich ganz klar widersprechen. Das ist aus meiner Sicht nicht der Fall. Und das macht ja auch deutlich, die Menschen, 80% stehen nicht hinterm Regime. Menschenrechte sind ja nicht westlich, sondern sie sind universell. Und auch die Menschen im Iran fordern ihre Rechte ein. Da geht es ja insbesondere jetzt nicht nur um soziale Rechte, sondern eben auch gerade um politische Rechte. Und das ist ja ihr Kampf. Es ist nicht mein Kampf und was für mich immer total wichtig war, auch in meinem Engagement, dass ich immer mit der Community im Kontakt stehe und dass ich niemals etwas machen würde, was irgendwie meinen politischen Interessen dient, sondern dass wir einfach nur der Schallverstärker sind für die Menschen vor Ort, weil ja eben halt die Aufmerksamkeit gebraucht wird, um die Positionen der Menschen, die ja für ihre eigenen Rechte streiten, einfach nur zu verstärken.
Frau Müller-Fahlbusch, hier ist vorhin die Zahl von 80% gefallen bei Frau Sahebi, die also gegen das Regime sein. Wo bekommen Sie denn verlässliche Zahlen her aus dem Iran? Also Sie haben natürlich Kontakte, das ist klar, da will ich überhaupt nicht dran zweifeln, aber kann man das wirklich so hochrechnen und kann man das so sagen?
Naja, das ist jetzt so ein Bereich, da würden wir ja gar nicht versuchen, sozusagen Zahlen zu bekommen, weil das wären eigentlich politische Meinungsumfragen, die es bräuchte. Und das ist sozusagen ja nicht unsere Aufgabe als Menschenrechtsorganisation. Wir sind eher damit beschäftigt, sozusagen andere Zahlen zu versuchen herauszufinden, nämlich wie viele Menschen wurden inhaftiert, wie viele Menschen erleiden Folter, wie viele Menschen sind von der Todesstrafe bedroht. Das sind so die Zahlen, mit denen wir versuchen, sozusagen herauszufinden. Und das ist in der Tat sehr, sehr schwierig, weil das größte Interesse der politischen Führung in der Islamischen Republik ist ja Intransparenz darüber zu schaffen. Und deswegen ist das tatsächlich echt eine Kernarbeit, das bekannt zu machen, auf welches Ausmaß an Gewalt und an brutaler Niederschlagung dieser Proteste da im Moment stattfindet. Also in dem Moment, jetzt sprechen wir gerade nur über die Proteste, die sozusagen sonstigen Menschenrechtsverletzungen, die ohnehin auch schon vor den Protesten liefen, die sozusagen parallel laufen. Wir haben Hinrichtungen im Iran, die haben nicht unmittelbar was mit den Protesten zu tun. Das stoppt ja nicht, das läuft ja weiter. Und auch darüber gibt es keinerlei Transparenz. Das ist ein Riesenproblem. Da wird uns als Menschenrechtsorganisation natürlich die Arbeit total schwierig gemacht. Wir dürfen seit über 40 Jahren, wie Sie sich vorstellen können, nicht in den Iran einreisen und unabhängige Recherchen vor Ort durchführen, sondern müssen das alles, genauso wie Journalisten und Ex-Diaspora und so, wir müssen das alles von außen sozusagen rekonstruieren und wirklich auch dingfest machen, diese Fakten.
Ja. Herr Steinberg, ich würde gerne nochmal auf die Frage zurückkommen. Ist dieses System reformierbar? Also so wie es funktioniert, in Anführungszeichen, tut es das ja schon relativ lange. Sehen Sie da Möglichkeiten, demokratische Elemente zu stärken, extremistische Elemente zurückzudrängen? Oder ist es wirklich so, dass man einen großen Strich durchmachen muss und da muss was völlig Neues hin?
Ja, also wenn man davon ausgeht, dass Reformen zu einem positiven Ergebnis führen, dann ist das System nicht reformierbar. Aber das System wird sich in nächster Zeit reformieren. Ich hatte das eben schon angedeutet, wenn der oberste Führer Khamenei stirbt, dann werden wir eine ganz große Neuerung erleben. Er führt dieses System sehr persönlich. Er greift, er ist ein Mikromanager. Er hat überall dort, wo es wichtig ist, im Militär, in den Revolutionsgarden, im Geheimdienst, im Klerus, seine Stellvertreter sitzen. Wenn er stirbt, wird das nicht mehr in der bisherigen Art und Weise funktionieren. Die große Frage ist dann, wer ist sein Nachfolger? Wie stark ist der? Welche Rolle spielen die Chefs der Revolutionsgarden und so weiter? Also, da wird eine Neuerung kommen. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass die Islamische Republik auch so lange noch existieren wird. Aber Iran wird dann kein lebenswerterer Staat werden. Die Repression wird vielleicht sogar noch zunehmen. Man muss ja immer sagen, dass wir im Vergleich zu anderen Diktaturen im Nahen Osten hier noch ein Repressionsniveau haben, was gesteigert werden kann. Das hört sich jetzt etwas zynisch an. Aber schauen Sie sich nur Syrien an, wo die Iraner ordentlich mitgeholfen haben, den Bürgerkrieg zu entscheiden und auch die frühen friedlichen Proteste zu stoppen. Also ich denke, es wird maßgebliche Veränderungen geben. Ich befürchte aber, dass das System nach dem Ableben des obersten Führers nur anders sein wird, nicht besser, vielleicht sogar noch deutlich brutaler.
Frau Sahebi, man sieht ja mitunter Bilder aus dem Iran, wo Menschen auf der Straße gegen den amerikanischen Imperialismus protestieren. Das sind ja auch relativ große Menschengruppen, die man da sieht. Sind das Propagandabilder oder gehört das auch zur Analyse mit dazu, wenn man sich jetzt über gesellschaftliche Alternativen austauscht, dass dieses Feindbild USA auch immer noch eine große Rolle spielt und dass sich manche vielleicht fragen, ich bin zwar jetzt gegen dieses Regime in Teheran, aber die Alternative ist jetzt nicht, dass ich mich von den Amerikanern umarmen lassen will.
Das ist ja eh nicht die Alternative.
Ich frage es ja nur.
Ja, also ich hatte im Oktober Besuch von einer Freundin aus dem Iran, die hier angefangen hat zu studieren, und sie hat mir erzählt, dass in der Schule auf den Böden die israelische und die US-Flagge sind, damit man drüber läuft und drauf tritt, und sie erzählt, dass alle dran vorbeilaufen. Einfach nur aus Protest gegen dieses Regime. Und natürlich gibt es bei den Menschen im Iran genauso Nationalisten und Antiimperialisten und Linke und Rechte und Faschisten, also so wie halt bei uns auch, in jedem Staat wahrscheinlich leider. Und trotzdem, also diese Bilder, die jetzt vom 11. Februar, die meinen Sie wahrscheinlich, wo ich mich auch kaputt geschrieben habe an dieser Schlagzeile von Tagesschau, die geschrieben, und es blieb auch tagelang drauf, Zehntausende Iraner feiern die Revolution. Und währenddessen kriege ich ständig Nachrichten aus dem Iran, die mir zeigen, dass es überhaupt nicht stimmt. Ganz viele Videos, die gezeigt haben, die Leute, die mitgelaufen sind, gefilmt haben und so auf dem Boden gefilmt haben, gesagt haben, ich wurde gezwungen, hierher zu kommen, weil ich sonst meinen Job verliere oder meine Familie unter Druck gesetzt wird oder sonst noch was. Und dann wurde auch gezeigt, Menschenmassen, wo die Bilder offensichtlich manipuliert wurden. Und trotzdem haben die Medien hier getitelt, 10.000 Iraner und haben 1:1 die iranische Staatspropaganda übernommen. Und natürlich, das ist ja eine der wichtigsten Erzählungen der Islamischen Republik, dass das Volk hinter ihr stünde. Und das ist nicht richtig und das ist nicht wahr. Und vielleicht noch ein paar Informationen zu diesen Zahlen. Woher kommen die Zahlen? Ich finde, die beste Annäherung ist die Präsidentschaftswahl 2021. Da wurde Raisi gewählt, der jetzige Präsident, der Massenmörderpräsident. Bis zu dieser Wahl sind Menschen im Iran wählen gegangen. Das war also die Islamische Republik, muss man dazu verstehen, die legitimiert sich durch ihre vermeintlich staatlichen Strukturen, die sie sogar demokratisch nennen würde. Und die Wahlen waren immer ein sehr, sehr wichtiges Legitimationsinstrument für die Islamische Republik. Deswegen war immer so ein nie ausgesprochener Vertrag zwischen Regierenden und Regierten. Und die haben quasi nicht explizit gesagt, ihr macht unseren Staat mit, ihr beschwert euch nicht, ihr leistet keinen Widerstand, ihr geht wählen und dafür lassen wir euch hinter den Mauern relativ frei machen, was ihr wollt. Also es wurden Feiern gefeiert, Hochzeiten müssen eigentlich Männer, Frauen getrennt sein, ist natürlich nie passiert, ich war selber auf einer Hochzeit, wo nichts getrennt war, Alkohol wird gebrannt und so weiter. Nicht, dass sie nicht reingehen und das immer wieder aufbrechen. Meine Cousine, die Schwedin ist, war selber mal im Gefängnis, weil sie in einer Party verhaftet wurde. Satellitenschüsseln auf den Dächern und so weiter. Und das hat aber aufgehört. Spätestens 2019 bei den Arbonne-Protesten, wo innerhalb weniger Tage viele hundert Menschen auf den Straßen massakriert wurden, darunter auch viele Minderjährige und Jugendliche. Und ab da war spätestens vorbei. Und lag die Wahlbeteiligung noch teilweise bei 80% vorher, auch weil die Menschen gesagt haben, dann wähle ich halt das kleinere Übel, war sie 2021 bei 49%. Und von den 49% waren 14% ungültig abgegebene Wahlzettel. Da stand teilweise Mickey Mouse und Batman drauf. Und ich glaube, einer von den beiden war auch der zweite Wahlsieger. Und da bleiben 35%. Und von diesen 35% werden sehr viele gezwungen zu wählen und sehr viele sind abhängig, finanziell abhängig von diesem System und keine Anhänger. Und dann gab es jetzt noch kürzlich eine Umfrage von einem niederländischen Umfrageinstitut, das schon seit Jahren Mittel entwickelt hat, Methoden, um im Iran repräsentative Zahlen zu erheben. Die sind sicher nicht so repräsentativ, wie das bei uns jetzt ein Umfrageinstitut machen könnte. Und trotzdem kann man, finde ich, mit den Zahlen schon arbeiten. Und die sagen eben auch, 80% der Menschen lehnen die Islamische Republik ab. Also dieses Narrativ des Regimes muss man sehr vorsichtig sein, dass man das nicht übernimmt, weil das für das Regime elementar ist, dass es übernommen wird hier bei uns.
Gut, an der Stelle machen wir kurz einen Punkt für Nachrichten und Service und dann sind wir wieder zur Stelle. Der Ruf nach Freiheit, die Massenproteste im Iran und ihre Folgen, das ist das Thema heute im RBB24 Inforadio Forum, das wir gemeinsam veranstalten mit Amnesty International Deutschland. Auf dem Podium Clara Bünger, rechts- und fluchtpolitische Sprecherin der Linken im Deutschen Bundestag, Katja Müller-Fahlbusch, Expertin für den Nahen Osten und Nordafrika bei Amnesty International in Deutschland, dazu die freie Journalistin und Politikwissenschaftlerin Gilda Sahebi, sie hat iranische Wurzeln, und der Nahostexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik Guido Steinberg. Frau Müller-Fahlbusch, Sie haben vorhin schon gesagt, Amnesty kümmert sich natürlich vor allem um Menschen, die im Iran gefoltert werden, der Freiheit beraubt werden, die unter Druck gesetzt werden und dass es extrem schwierig ist, da ranzukommen. Sie selber dürfen natürlich dort nicht einreisen, also es sind extrem schwierige Bedingungen, aber Sie können die Situation trotzdem gut beschreiben. Vielleicht können Sie uns das nochmal ein bisschen plastischer darstellen. Wie viele Menschen sind derzeit inhaftiert aus politischen Gründen und wie muss man sich das vorstellen? Unter welchen Bedingungen leben die?
Also die Zahl derer, die aus politischen Gründen im Iran inhaftiert sind, die kann ich Ihnen nicht nennen. Das ist eine sehr, sehr große Zahl. Es gibt Schätzungen, dass alleine seit dem 16. September letzten Jahres annähernd 20.000 Menschen inhaftiert wurden, alleine weil sie an den Protesten teilgenommen haben, sich in der Nähe der Proteste aufgehalten haben oder ihnen sozusagen gedankliche Nähe oder Unterstützung der Proteste unterstellt wurde. 20.000 ist da die Zahl, von der wir gerade ausgehen. Hunderte sind von Todesurteilen bedroht. Also es gibt Todesurteile, die sind schon ausgesprochen. Es sind ja die ersten Hinrichtungen schon verübt worden. Also wir reden über sehr, sehr, sehr viele Menschen und wir reden gleichzeitig eben nicht nur über Zahlen, die erschreckend sind, sondern wir reden über Schicksale. Und das ist tatsächlich ja auch, finde ich, in unserer Wahrnehmung gerade der Proteste diesmal was anderes, weil wir auch wirklich auch hier in Deutschland mal über Einzelfälle sprechen. Wir sprechen über Menschen wie Mohammed. Wir wissen, wer Gina Mahsa Amini war. Wir wissen, wer Kian war. Wir wissen all das. Das macht es tatsächlich besonders. Aber das Ausmaß ist enorm. Und was die Menschen erleben müssen, das reicht von verschwinden lassen. Die Familien wissen nicht, wo ihre Angehörigen sind. Sie werden nicht informiert. Sozusagen, die werden in Haft gefoltert mit den unterschiedlichsten Foltermöglichkeiten und Foltermethoden, die wir dokumentieren. Das ist wirklich grausam bis hin zu sozusagen gespielten Hinrichtungen und alles, was man sich nur vorstellen kann. Die Gefangenen, das haben wir aber auch schon vor den Protesten dokumentiert, denen wird auch systematisch medizinische Versorgung in den Gefängnissen verweigert, selbst mit dem Wissen teilweise, dass das zum Tod führen kann. Also das deckt wirklich eine ganze Bandbreite ab und ist in Summe einfach schockierend.
Frau Bünger, jetzt diese Woche wurde ja bekannt, dass ein Mann mit deutschem und iranischem Pass zum Tode verurteilt wurde. Der sitzt schon seit ein paar Jahren im Gefängnis. Ihm wird vorgeworfen, dass er an einem Terroranschlag beteiligt gewesen sein soll mit mehreren Todesopfern. Die Bundesregierung hat jetzt reagiert auf dieses Urteil und hat zwei iranische Diplomaten ausgewiesen. Die Frage ist, wie kann man denn als Deutschland mit so einer Situation umgehen?
Ja, also die Reaktion, jetzt zwei Diplomaten auszuweisen, war aus meiner Sicht auch längst überfällig, dort mal endlich tätig zu werden, dass das erst passiert ist, als eine Person auch mit deutscher Staatsangehörigkeit betroffen war, finde ich schwierig. Also ich hätte mir durchaus mehr erwartet von der Bundesregierung, also früher zu handeln und auch konkreter zu handeln, weil die Diskussionen sind jetzt ja vielerlei, geht es darum um Sanktionen und was können wir tun, und ich denke, wir müssen eine ganz klare Botschaft senden, dass wir sagen, dass alle Personen, die eben dafür verantwortlich sind, dass Menschen hingerichtet werden, dass Entscheidungen getroffen werden wie Todesurteile. Und da sind ja auch ganz bekannte Richter. Ein Richter, der auch Mohammed, also meinen Paten, verurteilt hat, wird auch der Richter des Todes genannt. Dass solche Personen, die solche Entscheidungen fällen und die Teil dieses Systems sind, dass da ganz klar konkrete Maßnahmen ausgesprochen werden, dass wir diese Menschen zur Rechenschaft ziehen, dass wir dafür sorgen, dass die niemals einen sicheren Hafen in der EU oder in Deutschland bekommen. Und da erwarte ich schon ein bisschen mehr von der Bundesregierung. Was ich aber besonders erwarte, ist, in die Details zu schauen und nicht an der Oberfläche zu kratzen, sondern wirklich sich mit Menschen an einen Tisch zu setzen. Und da gibt es einige Organisationen, die eben ganz genau wissen, wie sind die Strukturen, wer ist verantwortlich, wie kann man gegen die Einzelpersonen quasi vorgehen. Also dass man da ganz konkret in die Strukturen schaut und eben halt schaut, was kann man ganz Konkretes tun, um diesem Regime, also diesem Unrechtsregime dann auch wirklich einen Dämpfer oder in wünschenswerter Weise natürlich ein Ende zu setzen oder einen Teil dazu beizutragen wenigstens.
Herr Steinberg, für wie wirksam halten Sie solche Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen von außen?
Deutschland oder auch darüber hinaus?
Also ganz konkret erstmal Deutschland, weil das ist ja ein Fall, der jetzt Deutschland betrifft, aber natürlich ist das auch eine allgemeine Frage. Mhm.
Also die Einflussmöglichkeiten, die sinken natürlich. Bis vor einiger Zeit hatte die Islamische Republik noch ein Interesse daran, dass das Atomabkommen entweder Bestand hat oder neu geschlossen wird. Es scheint so zu sein, als ob diese Verhandlungen jetzt endgültig gescheitert sind. Iran setzt auf neue Verbündete. Iran setzt auf die Schwäche des Westens, auf die Stärke Chinas, auf das neue Bündnis mit Russland. Und deswegen müssen wir befürchten, dass irgendwelche Äußerungen der deutschen Außenministerin oder auch die Ausweisung von zwei Diplomaten überhaupt keine Auswirkungen auf die Situation in Iran haben. Ich finde es insgesamt viel wichtiger zu fragen, was ist denn jetzt eigentlich unsere Politik der nächsten Jahre? Was ist denn unser Ziel? Und wir müssen uns da zunächst einmal in einem ersten Schritt klar machen, die Bundesrepublik hat so gut wie keine Einflussmöglichkeiten auf das, was in Iran im Moment geschieht. Und ob der Herrscher Macht nun hingerichtet wird oder nicht, hat überhaupt nichts mit deutscher Politik zu tun. Es sei denn, es geht dabei mal wieder um einen Gefangenenaustausch, was mir nicht der Fall zu sein scheint in diesem einen konkreten Fall. Letzten Endes geht es um eine neue Politik. Und dann sind wir eben bei der Bundesregierung, die meines Erachtens noch nicht hat. Ich weiß nicht, was das Ziel der Bundesregierung ist in der Iran-Politik. Wir brauchen eine neue europäische Position und wir müssen uns klar werden, was das im Verhältnis zu den Amerikanern bedeutet.
Lassen Sie mich gleich nochmal nachfragen. Was wäre denn aus Ihrer Sicht ein vernünftiger, ein guter Ansatz? Also zum Beispiel, wenn wir über dieses Atomabkommen sprechen, da war ja die Grundidee, dass der Iran sich eben verpflichtet, keine Atomwaffen zu entwickeln, dass es entsprechende internationale Kontrollen gibt und dafür werden Sanktionen gelockert und der Iran kann wieder Öl exportieren und so weiter und Lebensmittel importieren. Das war vereinbart. Dann haben die Amerikaner unter Trump gesagt, wir spielen nicht mehr mit. Dann war das erledigt. Die Bundesregierung sagte damals, wir wollen das trotzdem machen. Das ist gut und richtig. Hat aber nicht funktioniert, weil die Amerikaner die Möglichkeit hatten, das zu verhindern. Aber es gab ja auch viele Stimmen aus dem Iran von iranischen Oppositionellen, die gesagt haben, das ist gar kein gutes Abkommen. Das legitimiert ja irgendwie wieder die Führung im Iran. Wie schätzen Sie das ein?
Also 2015 würde ich sagen, war das Atomabkommen ein Sicherheitsgewinn. Das war ein gutes Abkommen, das war nicht perfekt. Und ich hätte mir damals gewünscht, dass die Europäer, vielleicht auch die Amerikaner noch unter Obama, die anderen Probleme, die wir mit Iran haben, also zum Beispiel das Raketenprogramm, die Expansion in der Region, etwas ernster nehmen, darauf reagieren. Das ist eben nicht passiert. Ich glaube mittlerweile, dass das Atomabkommen ganz einfach jegliche oder überhaupt keine Grundlage mehr, keine Entsprechung mehr in der Wirklichkeit hat, weil die Islamische Republik die Möglichkeit hat, sich atomar zu bewaffnen. Sie verfügen mittlerweile über genügend angereichertes Uran, da lege ich mich jetzt fest, um eine Atombombe herzustellen. Es ist nur noch die Frage, ob sie jetzt in diese Richtung gehen, dass sie die Sprengköpfe, die dafür notwendig sind, um die auf die Raketen zu montieren und so weiter, ob sie die herstellen oder nicht. Auch da würde ich mich festlegen, die Islamische Republik wird das tun und dann haben wir noch etwa 2 Jahre. Das ist das große Problem für die internationale Politik. Wir sehen jetzt, dass die USA in Richtung einer Eindämmungspolitik gehen. Wenn die USA sich tatsächlich längerfristig dazu entscheiden, können die Europäer nur beschließen, ob sie da mitmachen oder nicht. Ich würde sagen, ja, das ist vernünftig. Das bedeutet aber für unsere kleineren Themen hier, für einzelne Personen, dass natürlich der Einfluss der westlichen Welt insgesamt auf Iran noch einmal abnehmen wird. Wenn sich die Europäer, wofür es ja auch viele Hinweise gibt, jetzt für eine Eindämmungspolitik entscheiden, aggressiver gegenüber Iran vorgehen, auf das Atomabkommen verzichten, vielleicht im Irak, in Syrien, im Libanon dagegen halten, dann wird die Lage für iranische Oppositionelle und auch für iranisch-deutsche Doppelstaatler natürlich sehr viel schwieriger.
Dann würde ich gleich Frau Sahebi mal mit der Frage konfrontieren. Wie sehen Sie das auch aus der Sicht iranischer Oppositioneller? Wäre das vielleicht doch gut, wenn starke westliche Länder eben Verhandlungen führen, auf diese Weise Druck ausüben, indem man auch gewisse Zugeständnisse macht und dann sich vielleicht der Druck auch auf Oppositionelle ein wenig vermindert im Land? Oder sind das Zugeständnisse, die Sie gar nicht wollen?
Das sind Zugeständnisse, die sie nie kriegen würden. Also 2015 war ich und viele Menschen im Iran auch froh über dieses Abkommen. Also da haben Menschen auf den Straßen getanzt, 2015. Damals hatte man noch Hoffnungen, dass irgendwie es besser wird für die Menschen dort, im Ausland wie im Inland. Und es hat sich relativ schnell rausgestellt, auch bevor Trump aus dem Abkommen ausgestiegen ist, weil Trump ist halt so eine einfache Bösewichtsfigur, weil er einfach furchtbar ist. Ich glaube, es gibt niemanden, der Trump mag. Und deswegen ist es relativ einfach, ihn so als den Bösewicht darzustellen, als ob davor alles glanzvoll gelaufen wäre und das Regime gesagt hat, super, wir machen keine Atombomben, und als ob sie sich an alles gehalten hätten. Das war nie der Fall. Das iranische Regime will die nuklearen Waffen und man muss dazu sagen, wenn sie die nuklearen Waffen haben, einsatzbereit, einsatzfähig, das ist die größte Katastrophe, die man sich überhaupt vorstellen kann. Es gibt kein schlimmeres Szenario, als dass dieses Regime ihre Hände an nukleare Waffen bekommt. Dieses Atomabkommen war aber nie dazu angelegt, dass es das verhindert. Wenn jetzt ein Atomabkommen auf dem Tisch liegen würde, wo man das wirklich verhindern würde, dann glaube ich, gäbe es niemanden, der dagegen wäre. Außer dem iranischen Regime, weil die würden das natürlich nicht unterzeichnen. Und die Menschen, viele Menschen, also alle Menschen, mit denen ich spreche, sagen auf gar keinen Fall Verhandlungen. Und Sie sagen das und ich glaube das auch, dass die einzige Chance für ein atomwaffenfreies Iran diese Menschen sind, die ein anderes System wollen.
Frau Müller-Fabusch, aber es geht ja auch über dieses Abkommen hinaus um die grundsätzliche Frage, soll man mit solchen Regimen wie dem Iran grundsätzlich überhaupt Gespräche führen, Verhandlungen führen oder eben sagen, die müssen wir eindämmen, Konfrontation, bis die am Boden liegen. Da gibt es ja unterschiedliche Herangehensweisen und die Erfahrung hat aber auch gezeigt in den letzten Jahrzehnten, wenn es eine Annäherung gibt, dass das auch wieder die Möglichkeit einschließt, Einfluss zu nehmen auf Dinge, die im Land passieren, zum Beispiel indem dann eben mehr Freiräume da sind für Oppositionelle, für Künstler zum Beispiel, da mal Filme zu drehen, die vorher nicht möglich gewesen wären, einfach auch, weil die Welt genauer hinschaut.
Das ist jetzt schwierig für mich zu beantworten. Ich plädiere da, das ist tatsächlich nicht unser, sozusagen, nicht unser Metier als Menschenrechtsorganisation. Ich plädiere da aber schon, auch ein Stück weit wegzukommen von der Naivität, mit der diese Debatte eben manchmal auch geführt wird, weil wir sprechen über ein Atomabkommen, als gäbe es sozusagen normale Verhandlungen, dann gäbe es ein normales Abkommen und alle würden sich daran halten. Man muss ja mit Blick auf die Islamische Republik Iran sagen, es gibt Menschenrechte, denen ist die Islamische Republik verpflichtet. Es gibt Abkommen, die hat die Islamische Republik Iran unterzeichnet. Das ist auch geltendes Recht, Völkerrecht, und es wird gebrochen. Also mit welcher Naivität sozusagen gehen wir denn daran, zu sagen, dann gibt es aber ein anderes Abkommen und an das wird sich gehalten, während man sozusagen alle anderen, die man eben auch nicht möchte, tagtäglich und seit 40 Jahren bricht. Also da muss man, glaube ich, schon realistisch raufgucken, ohne dass ich jetzt sozusagen als Amnesty das da eine politische Bewertung geben kann. Aber ja, die Islamische Republik Iran bricht jeden Tag Völkerrecht.
Jetzt gebe ich die Frage nochmal an Frau Bünger weiter. Das betrifft ja nicht nur Iran, das betrifft ja andere Staaten. Ich sage mal Saudi-Arabien, Katar. Wir hatten diese Diskussion im Zusammenhang mit der Fußball-Weltmeisterschaft. Also wenn man sagt, wir wollen mit denen gar nichts mehr zu tun tun haben, dann gibt es radikale Brüche in dieser Welt. Und die Frage ist, wenn man gar nicht mehr miteinander umgeht, ist dann nicht die Gefahr noch größer? Und es gibt auch keine Vorteile für Menschen, die in diesen Ländern leiden. Wie ist da Ihre Haltung?
Also ich bin jetzt keine Außenpolitikerin. Was ich jedoch wichtig finde, ist, dass eine Bundesregierung sich schon auch stringent verhalten sollte und nicht eben bei Saudi-Arabien jetzt ein Auge zudrücken sollte, sondern wenn wir sagen, uns sind Menschenrechte wichtig und wir wollen, dass die implementiert werden, dann sollten wir da auch dahinter stehen und das auch für alle Regionen und für alle Länder auch einfordern. Deshalb finde ich, dass wir auf jeden Fall dahin kommen, dass wir eben halt diese Doppelstandards, also dass wir sie ansprechen und dass wir sagen, so geht es halt auch nicht.
Gut, also die Konsequenz wäre dann eben radikal zu sagen, mit denen reden wir auch nicht mehr. Und da spielen dann auch Rohstoffe keine Rolle und deutsche Interessen bestimmter Art, die müssen wir dann abschreiben.
Also es sind natürlich komplexe Fragestellungen. Man kann das, glaube ich, jetzt in dieser Runde nicht alles einfach so einfach runterbrechen. Also ich finde, dass es sehr wichtig ist, dass wir eben halt die Menschenrechte implementieren und dass die auch Gegenstand von Verhandlungen sein müssen.
An dieser Stelle, meine Damen und Herren im Publikum, wären Sie an der Reihe.
Ich wollte mich nur bedanken für alle, die heute da waren. Und was journalistisch auch angeht, wünsche ich mir für die Zukunft, dass wir das Framing Richtung Reform im Iran ein bisschen davon abkommen würden und bei unseren Unterhaltungen da ein bisschen auch den Menschen im Iran zuhören, dass sie das Wort Revolution benutzen. Sie möchten, dass der Diktator weggeht und das klang heute ein bisschen auch eher nach der Frage, ob Reformen überhaupt möglich sind in der Regierung. Und das würde ich mir ein bisschen wünschen, dass wir nach 6 Monaten Revolution ein bisschen weiter weg sein würden.
Vielleicht nehmen wir das gleich nochmal hier auf dem Podium. War das schon oder ist das noch eine Revolution, die die Gesellschaft grundlegend verändern kann?
Ich würde gerne dem zustimmen, weil ich glaube, als Nicht-Iranerin, die von außen darauf guckt, sehe ich das, was im Iran passiert, hat ein riesengroßes emanzipatorisches Potenzial, vor allen Dingen auch für uns im sogenannten Westen. Es ändert so sehr unseren Blick, wenn wir denn zuhören, wenn wir das sehen wollen, was da passiert, wenn wir den Menschen zuhören, wenn wir anfangen, andere Fragen zu stellen und nicht mehr zu fragen, ist Reform möglich, sondern fragen, wollen denn die Menschen im Iran Reformen? Insofern, ich kann dem nur zustimmen, was da gerade gesagt wurde. Wir müssen, glaube ich, lernen, tatsächlich auch für uns hier im Westen zu verstehen, was da gerade passiert. Und es kann wirklich auch helfen, unseren Blick auf die Region zu ändern. Und insofern sind die Proteste im Iran oder die Revolution im Iran ist eine riesen Chance, sozusagen unseren Blick auf dieses Land zu ändern und uns zu emanzipieren.
Ergänzung?
Ja, der Begriff der Revolution, das ist ein interessanter. Und ich muss gestehen, ich halte den für verfrüht. Die Realität ist, die Opposition hat es nicht geschafft, auch nur eine virtuelle Alternative aufzubauen. Ich wüsste nicht, wie eine Alternative aussieht, die Opposition mir da anbieten will. Und auf der anderen Seite haben wir einen Staat, der stark ist, schon allein deshalb, weil er so ungeheuer starke und einsatzbereite und einsatzwillige Sicherheitskräfte hat. 125.000 Mann, das Militär der Revolutionsgarden, bei denen ich bei fast allen davon ausgehe, dass sie bereit sind zu schießen. Dazu kommen dann die Milizen der Revolutionsgarden, die Basij-Milizen. Dann haben wir noch, ja, wie soll man es sagen, irreguläre Milizen, also noch irregulärer als das die Basijis sind, die ja mittlerweile ein Teil der Revolutionsgarden sind. Große Teile der Armee. Und wenn ich höre, 80% sind gegen das Regime, dann bekomme ich Angst, weil 20% der Bevölkerung, das sind 16 Millionen. In Syrien hat das Regime so etwa knapp 10% der Bevölkerung gebraucht. Die alawitischen Einheiten bilden im Land bis heute den Kern aller Elitetruppen und der Paramilitärs der Geheimdienste. Die halten dieses Land zusammen. Wenn die Islamische Republik 16 Millionen Leute hinter sich hat und vielleicht so 1 Million Mann und auch Frauen unter Waffen, dann gibt es überhaupt keine Chance, da eine Revolution zu.
Darf ich da was zu sagen?
Genau, jetzt haben wir ein Fass aufgemacht. Da gehen wir vielleicht erst Frau Sahibi.
Ich möchte bei allem widersprechen, was Sie gerade gesagt haben. Also erstens mal ist Iran mit Syrien nicht annähernd vergleichbar, weil Syrien ist jetzt quasi in 3 Einflussgebiete aufgeteilt. Es gab sehr schnell einen Bürgerkrieg. Nichts davon ist im Iran der Fall. Und es gibt die Opposition im Iran nicht, was aber eine Stärke ist in meinen Augen. Und nach 5 Monaten zu sagen, die haben mir noch keine Alternative geboten, also die sind ja gerade dabei. Also Anfang Februar hat sich ja im Exil haben sich Oppositionsfiguren im Exil gebildet. Und das ist was Neues. Das gab es noch nie. Und es wurde hier zum Beispiel komplett unterberichtet. Und der Austausch zwischen den Exil-Oppositionellen und dem Inneren ist riesig. Die sind genau bei diesen Diskussionen gerade dabei. Und dass es im Inneren nicht die Führungsfigur gibt, nach der immer alle fragen, wo ich immer denke, welche Führungsfigur, die wird ja sofort umgebracht, wenn es die gäbe im Land. Also diese Art von Widerstand und organisiertem Widerstand gab es noch nie in dem Land. Und natürlich hat das Regime das Gewaltmonopol, absolut. Das ist es. Und gleichzeitig sind, wie ich vorhin auch meinte, sehr viele von den Opportunisten, die sich ab einem bestimmten Punkt, wenn sie Angst haben, dass sie selber gelyncht werden auf der Straße irgendwann oder zum Beispiel vor Gerichten landen, sind die Ersten, die dann auf der anderen Seite sind. Und es kann schnell fallen. Natürlich kann man dann erst im Nachhinein sagen, ob es eine Revolution war oder nicht. Im Iran sprechen die Menschen von Enrelop. Und zwar schon seit spätestens November. Da sprechen die von der Revolution. Und wenn die Leute, die darin leben und das erfahren jeden Tag, was da gerade los ist im Land, von der Revolution sprechen, dann finde ich schwierig, dass wir sagen, nee.
Ich würde gerne nochmal die außenpolitische Perspektive mit reinbringen wollen und fragen, ob Sie irgendein Szenario sehen, in dem das iranische Regime außenpolitisch eskalieren könnte, zum Beispiel gegenüber Israel, gegenüber Saudi-Arabien.
Gut, ich denke, die Frage müssen wir wieder Herrn Steinberg stellen, der Experte hier ist auf dem Podium.
Ich überlege gerade, ob Teheran nicht schon eskaliert hat. Ich meine, es sind immerhin iranische Drohnen, die Teile von Kiew in Schutt und Asche legen. Also aus einer europäischen Sicherheitsperspektive geht es eigentlich fast nicht schlimmer. Aber Sie haben ja ganz konkret in Richtung Nahe Osten gefragt. Ich glaube nicht, dass die iranische Führung das im Moment vorhat. Das wäre dann wahrscheinlich auch schon passiert. Die Iraner haben jede Möglichkeit dazu. Ein Terroranschlag in Europa ist jederzeit möglich. Sie haben in letzter Zeit so ein paar Ansätze da in diese Richtung gezeigt. Sie könnten irgendwelche Proxys wie die libanesische Hisbollah losschicken, die Anschläge verüben kann, auf israelische Ziele beispielsweise. Ich glaube aber, dass da im Moment kein Interesse besteht, weil ja das Regime davon profitiert, dass es letzten Endes für diese gesamte Protestbewegung keine große Unterstützung gibt. Naja, die Deutschen, die weisen halt zwei Diplomaten aus. Aber wirklich spürbare Unterstützung, die nun den Leuten dort hilft, gibt es nur wenig. Ein bisschen technische Unterstützung aus den USA höre ich immer. Deswegen hält sich Teheran zurück, konzentriert sich auf das, was wichtig ist. Aber es gibt ein Szenario, in dem ich mir eine iranische Eskalation vorstellen kann, nämlich weitere Angriffe der Israelis, in welcher Form auch immer. Ich weiß gar nicht, was jetzt der letzte war. Der letzte war in Isfahan auf die...
Mehrere Städte. Isfahan.
Isfahan war aber der letzte. Ja. Angeblich eine Munitionsfabrik. Ne? Also wir haben es ja seit Jahren mittlerweile mit einem Schattenkrieg der Israelis zu tun, bei dem sie sich unterschiedliche Ziele vornehmen. Die Israelis eskalieren diesen Krieg, indem sie nicht mehr nur Ziele angehen, die mit dem Atomprogramm zu tun haben und mit dem Raketenprogramm, damit hat das begonnen, darunter auch Wissenschaftler, sondern sie greifen reguläres Militär an. In der Regel Einrichtungen der Revolutionsgarden, aber das ist ein unkonventionelles, aber dann eben doch ein reguläres Militär. Darauf müssen die Iraner irgendwann reagieren, also in ihrem Selbstverständnis. Ne? Das ist jetzt nicht mein Vorschlag. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn jetzt meine Interpretation richtig ist, dass die Iraner letzten Endes im Moment auf der Schwelle zur Nuklearmacht stehen, sich wahrscheinlich, das ist zumindest meine Vermutung, entschieden haben, sich atomar zu bewaffnen, dann kann ich mir kaum ein Szenario vorstellen, in dem die Israelis nicht angreifen. Und dann gehe ich davon aus, dass es auch größere Reaktionen gibt, also Anschläge auf israelische und jüdische Ziele in ausgewählten Ländern, Raketenangriffe möglicherweise aus dem Libanon in Richtung Israel, ziemlich sicher aus dem Irak und aus Syrien in Richtung Israel, möglicherweise aus dem Jemen nach Saudi-Arabien und vielleicht auch wieder direkte Angriffe aus dem Iran. Aber im Moment ist es nicht das, was Iran umtreibt.
Aber das klingt sehr bedrohlich, was Sie da gerade schildern. Und da stellt sich, wir nehmen es zur Kenntnis, aber es stellt sich natürlich die Frage, muss man jetzt abwarten, bis es wirklich so kommt? Oder kann man mit Blick auf Deutschland, auf wichtige westliche Staaten, kann man da erwarten, dass dort vielleicht auch solche Diskussionen geführt werden und dass man sich überlegt, da vielleicht Einfluss zu nehmen, um das zu entschärfen?
Ich meine, schauen Sie sich die deutsche Debatte an. Also ich meine, vielleicht bin ich da zynisch, aber für mehr als ein großes außen- und sicherheitspolitisches Thema gibt es doch im politischen Berlin keine Kapazitäten. Das Thema im Moment ist die Ukraine, das kann man ja auch verstehen. Es ist wirklich ein großes Thema mit ganz vielen unterschiedlichen Dimensionen. Aber es gibt ein zweites Thema, das ist Iran. Iran ist dabei, sich nuklear zu bewaffnen. Und die Marschflugkörper der Iraner konnten schon vor einigen Jahren nach Süditalien fliegen. Und selbst wenn man das nur für etwas ganz Theoretisches hält, müsste da eigentlich europäische Politik reagieren. Ist aber nicht so. Es ist unklar, was das Ziel der Bundesregierung ist in ihrer Iran-Politik. Es ist unklar, wie wir zu den Amerikanern stehen. Und es ist natürlich auch unklar, was denn das berühmte Wort von der Staatsräson bedeutet. Was ist denn, wenn die Israelis jetzt in 2 Wochen einen begrenzten Militärschlag auf Fordo, auf Natanz und andere Ziele fliegen? Was ist dann? Das kann aus meiner Sicht kann das jederzeit passieren. Ist noch ein bisschen verfrüht, aber innerhalb der nächsten 2 Jahre wird das passieren. Weil das Regime stabil bleibt und weil das Regime Atomwaffen herstellen wird. Ich bin mir fast sicher, dass es passiert. Aber was ist da deutsche Politik? Ne? Und ich glaube, ich kriege da viel mit, aber ich bin mir nicht sicher, was die Regierungslinie ist.
Das war das Inforadio Forum. Es ging heute um die Massenproteste im Iran und ihre Folgen. Auf dem Podium waren Clara Bünger, die rechts- und fluchtpolitische Sprecherin der Linken im Deutschen Bundestag. Katja Müller-Fahlbusch war dabei, Expertin für den Nahen Osten und Nordafrika bei Amnesty International Deutschland. Mit Amnesty haben wir das heute auch gemeinsam organisiert. Gilda Sahebi, freie Journalistin, Politikwissenschaftlerin und dazu Guido Steinberg, eine Ostexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herzlichen Dank für die Diskussion, Ihnen daheim fürs Zuhören und Ihnen hier im Saal für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.